Das Deutsche Bundesverfassungsgericht ist die letzte nationale Instanz, die der Politik in den Arm fallen kann. Wenn Bundestag, Bundesrat und Bundespräsident ein Gesetz unterschrieben haben, ist der Weg nach Karlsruhe immer noch offen. Doch die Verfassungsrichter werden von genau den Organen gewählt, die sie kontrollieren sollen. Die 16 Richter werden von Bundestag und Bundesrat bestimmt. Doch das ist nicht die einzige Auffälligkeit. Offensichtlich werden bei der Wahl Absprachen im Hinterzimmer getroffen. Eine Kampfkandidatur um das Amt existiert nicht. Über dieses Prozedere und Alternativen dazu sprechen wir mit dem Staatsrechtler Professor Rupert Scholz. Guten Tag, Herr Scholz.
Schönen guten Tag.
Die aktuelle Kontroverse um die Kandidaten Frauke Brosius-Gersdorf und Ann-Kathrin Kaufold rücken das Bundesverfassungsgericht in das Licht der Öffentlichkeit. Das müsste Sie als Staatsrechtler doch geradezu entzücken.
Ich würde einmal sagen, ja und nein. Richtig ist, auch das Bundesverfassungsgericht muss ja eine demokratische Legitimation haben. Und die hat es über die Wahlen, dass eben mit 2/3-Mehrheit jeweils 50% der Richter vom Bundestag und 50% vom Bundesrat gewählt werden. Das Bundesverfassungsgericht hat ja seit seinem Bestehen Anfang der 50er Jahre einen sehr, sehr guten Weg gemacht. Und dabei spielte eine große Rolle auch, dass man sich immer wieder auch verständigt hat. Früher in dem Wahlmännergremium, heute Wahlmännergremium plus Bundestag, Plenum, Bundesrat, Plenum, über die Persönlichkeit. Dass es Persönlichkeiten waren, die einmal natürlich exzellente Juristen sind, Staatsrechtler sind, die auf der anderen Seite aber auch für das nötige Maße an innerer politischer Unabhängigkeit, Objektivität, Gewährleistung abgaben. Und das hat funktioniert. Die jetzige Debatte um die beiden Damen, die Sie eben genannt haben, rückt das Ganze in etwas fragwürdiges Licht. Denn beide sind jedenfalls mit extremen Auffassungen hervorgetreten. Beide sind, wie ich fürchte, politisch nicht mit der nötigen Neutralität ausgestattet. Und das führt dazu, dass wir jetzt eine Debatte haben, die es in dieser Form noch nicht gegeben hat.
Das wirft das Schlaglicht ja auf zwei mögliche Probleme, die aus der Konstruktion entstehen. Also Politiker wählen die Verfassungsrichter. Das heißt, Politiker wählen ihr eigenes Kontrollorgan. Und es ist denkbar, dass Politiker dieses Kontrollorgan politisch manipulieren. Das sind doch die zwei Schwachstellen, oder?
Ja, ich würde es nicht so zugespitzt sagen. Richtig ist ja, wir haben die höchsten demokratischen Organe, Bundestag und Bundesrat. Das sind Politiker. Und die müssen über ihre Wahlen, über ihre Richterbenennungen für die nötige demokratische Legitimation des Bundesverfassungsgerichts sorgen. Aber sie müssen eben auch ihrerseits gewährleisten, dass sie nur entsprechend qualifizierte Persönlichkeiten berufen. Dabei spielt eine entscheidende Rolle, dass Richter nur mit 2/3-Mehrheit gewählt werden können. Dieses 2/3-Mehrheitskriterium hat sich sehr bewährt, weil es immer dafür gesorgt hat, dass jedenfalls nicht so einseitige oder gar ideologisch belastete Persönlichkeiten nach Karlsruhe kamen.
Wieso gibt es keine Kampfkandidaturen? Wieso wird nicht gesagt, also jetzt können sich Richter bei uns bewerben oder wir schlagen jetzt mal 10 Leute vor, die treten vor die Fraktionen und die sagen dann, wofür sie stehen?
Das ist eine Frage, die lange diskutiert worden ist. Wir haben ja ein solches Verfahren, wie Sie es eben beschrieben haben, zum Beispiel in Amerika. Das führt dazu, dass im Grunde ein Kandidat sich bewerben muss und dass er über seine Bewerbung nicht nur Auskunft geben muss, sondern er muss sich im Grunde auch politisch erklären. Und das führt gerade Amerika sehr deutlich dazu, dass im Grunde politische Kampfkandidaturen entstanden sind, die dann auch dazu führen, dass Leute eben ihre Auffassungen offenlegen müssen vor dem Bundestag, vor dem Bundesrat und damit oft Befangenheiten entstehen. Ich nehme mal die beiden Damen, die um die es jetzt hier geht. Beide sind bekannt dafür, dass sie zum Beispiel für ein AfD-Verbot eintreten. Nun ist ein AfD-Verbot aus meiner Sicht ohnehin kein aktuelles Thema, aber es könnte ja theoretisch zum Antrag von Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung kommen, die AfD zu verbieten. Dann wären damit mit diesen beiden Damen im dann zuständigen zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts plötzlich zwei Richterinnen, die schon entsprechend sich nach außen festgelegt haben, die mit anderen Worten befangen sind. Und das ist nicht gut.
Wenn wir jetzt mal eine Dame rausnehmen, Frauke Brosius-Gersdorf. Die ganze Geschichte um die Nominierung ist ja wirklich spannend. Es gibt mehrere Auffälligkeiten. Die CDU-CSU hat Brosius-Gersdorf selber im Wahlausschuss gewählt. Es gab vorher eine Einigung, die von der Fraktionsspitze um Jens Spahn mitgetragen wurde und dann auch an die Grünen herangetragen wurde. Dann hat man die Wahl aber kurzfristig platzen lassen. Nach meiner Beobachtung hat sich die Union überhaupt nicht mit der Kandidatin auseinandergesetzt und fiel dann schockiert vom Stuhl, als klar wurde, wofür sie steht. Haben Sie das auch so wahrgenommen?
Ja, vielleicht kann man es so ausdrücken. Denn ich meine, die Abgeordneten der CDU, CSU, die Frau Brosius nicht gewählt haben, die haben sich natürlich schon mit ihr auseinandergesetzt und vor allem mit ihren Auffassungen zum Bereich Schwangerschaftsabbruch. Sie hat eben hier durchaus problematische Auffassungen veröffentlicht, etwa mit dem Satz, dass der Grundsatz der Menschenwürde, Artikel 1 Grundgesetz, erst mit der Geburt beginnt. Das ist eine Auffassung, die meines Erachtens hochproblematisch ist, die man natürlich in der wissenschaftlichen Diskussion durchaus vertreten kann. Aber wenn man zum Bundesverfassungsgericht will, muss man vor allem schon erkennen, dass das Bundesverfassungsgericht gerade auch zum Komplex Schwangerschaftsabbruch eine ebenso klare wie auch abgewogene Rechtsprechung entwickelt hat, bei der der Grundsatz der Menschenwürde eine sehr, sehr große Rolle spielt.
Aber Herr Scholz, diese Auseinandersetzung mit dieser einen Personalie trat doch erst wenige Tage vor der Abstimmung ein, nachdem alternative Medien und Aktivisten darauf hingewiesen haben. Also wirkt es doch so, als wenn die Union vorher gesagt hätte, die SPD schlägt da irgendwen vor, das wählen wir dann halt einfach mit, das gehört sich schließlich so. Aber so mit dem Verfassungsgericht umzugehen, ist doch letzten Endes auch nicht im Sinne der Demokratie.
Na, ich weiß nicht, ob man es so sagen kann. Jeder Abgeordnete hat das Recht, nach seinem eigenen Wissen und Gewissen seine Stimme abzugeben. Ob das nun alles etwas zu spät gekommen ist, das ist vielleicht richtig. Und möglicherweise war die Organisation im Fraktionsvorstand der CDU-CSU hat nicht hinreichend in die eigene Fraktion hineingehorcht, wie hier die Auffassungen sind. Wenn wir das Wahlmännergremium nehmen, der Wahlausschuss, der ja vorbereitend tätig gewesen ist, da hat ja die Frau Brosius auch nicht etwa eine klare Mehrheit bekommen, sondern auch hier nur eine relativ knappe Mehrheit. Das zeigt schon, spätestens an dieser Stelle hätte man im Fraktionsvorstand der CDU-CSU aufwachen müssen, aber wohlgemerkt auch bei der SPD. Und die SPD muss auch erkennen, dass ihre Kandidatin nicht unproblematisch ist. Und auch jetzt das Argument der SPD, wir halten an der Kandidatin fest, das ist nicht ganz demgemäß, was für das Bundesverfassungsgericht und seine Persönlichkeitsstruktur über Jahrzehnte sich bewährt hat. Man muss möglichst sehen, dass man die Zweidrittelmehrheit auch auf der Grundlage eines vernünftigen inhaltlichen Konsenses gewährleisten kann.
Jetzt gibt es da also ein tradiertes Proporzsystem. Die CDU schlägt 3 Richter vor, die SPD 3, die Grünen 1 und die FDP auch 1. Wie sehen Sie dieses Proporzsystem in einer Realität, in der die FDP nicht mehr im Bundestag sitzt?
Dieses Proporzsystem halte ich heute für nicht mehr verfassungsrechtlich unangreifbar, um es vorsichtig zu formulieren. Das Ganze geht zurück auf die Zeit, als wir im Deutschen Bundestag eigentlich nur die beiden großen Volksparteien hatten, CDU, CSU und SPD, mit wechselnden Mehrheiten, aber doch immer einigermaßen gleich stark. Da hat man früher zum Beispiel gesagt, wenn ein Senat beim Bundesverfassungsgericht neue Richter bekommt, 4-4, also Parität zwischen den beiden großen Volksparteien. Dann kam später doch auch die FDP dazu. Da hat man gesagt, gut, dann kriegt die FDP 1 Stelle und die Grünen kamen dazu, hat man gesagt, auch 1 Stelle. So ist es zu dem heute gängigen Verfahren gekommen. Das stimmt heute aber nun nicht mehr mit den demokratischen Mehrheitsverhältnissen überein. Die FDP ist bekanntlich bei der letzten Bundestagswahl gescheitert. Sie kann also mit anderen Worten keine Stimme hier mehr haben. Das Zweite ist, die SPD ist weit abgestürzt bei den Wahlen. Sie liegt weit hinter der Union und vor allem auch weit hinter der AfD. Die AfD ist überhaupt nicht beteiligt. Nach meiner Auffassung könnte man heute sagen, die CDU-CSU als stärkste Volkspartei behält ihre 3 Stellen. Aber die SPD, das kann nicht mehr richtig sein. Das ist nicht mehr paritätsgerecht, das ist nicht mehr gleichheitsgerecht, das ist demokratisch also auch nicht gerechtfertigt. Die AfD dagegen hat meines Erachtens einen klaren Anspruch darauf, aus ihrer starken Wahlposition heraus auch ihrerseits jetzt beteiligt zu sein.
Verteidiger des aktuellen Systems sagen, das sind jetzt ja ganz aktuelle Entwicklungen mit der Stärke der AfD. Die Wahl der Richter ist aber eine langfristige, demokratietragende Entscheidung. Die sind ja auch für 12 Jahre gewählt. Also muss die AfD das erstmal bestätigen und sich erstmal bewähren.
Das könnte ich genauso sagen für SPD, für CDU, CSU, für Grüne, für FDP. Es sind jeweils aktuelle Wahlen. Wenn ein Richter ausscheidet, muss ein neuer Richter gewählt werden. Und das sind aktuelle Entscheidungen, wo es dann darum geht, dass entsprechend qualifizierte Persönlichkeiten gewählt werden. Die Wahlergebnisse sind klar. Für 4 Jahre hat die AfD eine Position, die sich zur zweitstärksten Partei im Bundestag macht. Darüber kann ich nicht hinweggehen und sagen, die sollen erstmal irgendwann sich vielleicht doch nochmal bewähren.
Würden Sie also fordern, die 2 Kandidaten der SPD, die lassen wir jetzt mal komplett wegfallen und geben sie der AfD?
Nein, so nicht. Das ist ja eine Frage, die muss ja dann auch vernünftig verhandelt werden. Nur ich bin der Meinung, dass die SPD nicht von vornherein davon ausgehen kann, sie hat einigermaßen verbindliche Vorschlagsrechte, sondern sie muss auch diese zur Disposition stellen. Und die Frage ist, ob sie wirklich noch paritätsgemäß der Union gegenüberstehen darf. Ich bin der Meinung, dass die SPD nach ihrem verheerenden Wahlergebnis heute nicht mehr paritätsmäßig 3 Stellen besetzen kann, sondern gegebenenfalls nur 2.
Eigentlich ist bei der ganzen Debatte ja auch gemeint, die AfD ist selber demokratiegefährdend und die wird deswegen niemals über einen Verfassungsrichter entscheiden. Das ist ja eigentlich der Subtext, den wir alle kennen. Und wenn Sie jetzt sagen, dann könnte ja auch die Linke jemanden nominieren, was Sie in einem Aufsatz für die FAZ bereits gemacht haben, da kann man auch argumentieren, aus der Linken gibt es auch linksextreme Strömungen, die Gewalt gegen den politischen Gegner gutheißen, die dürfen das auch nie machen.
Na, hier haben wir das Zweidrittelkriterium, was die Wahl für die Richter angeht. Und damit soll man das auch alles entsprechend steuern, dass also keine Persönlichkeiten nach Karlsruhe kommen, die da jetzt mal salopp formuliert gar nicht hingehören. Das wird wahrscheinlich für, wenn ich die Linke nehme, kaum ein anderes Ergebnis bringen können. Denn wenn ich die heutige Linke nehme, die in Wahrheit nichts anderes als die nur umbenannte alte SED ist, das muss man immer wieder deutlich sagen. Aber es geht um das Vorschlagsrecht. Und das Vorschlagsrecht ist meines Erachtens auch der Linken nicht zu nehmen, da sie auch entsprechend stark im Bundestag vertreten ist.
Am Ende hat die Union die Wahl von Borisius Gersdorf ja mit der Begründung abgesagt, dass die Doktorarbeit angezweifelt wird. Jetzt gibt es Analysen, dass es viele Übereinstimmungen mit der Doktorarbeit Ihres Mannes gibt. Wie sehen Sie diese Debatte?
Solche Übereinstimmungen sind ja wohl offenkundig da. Und die Frage ist natürlich, wenn ich eine Doktorarbeit schreibe und eine Doktorarbeit einreiche in einer Fakultät, dann muss ich glaubhaft versichern können, dass ich die ohne fremde Hilfe angefertigt habe. Und wenn zum Beispiel jetzt in der Arbeit, in der Dissertation von Frau Borisius Passagen sind, die identisch sind mit Texten, die ihr Mann mal abgefasst hat, dann ist das natürlich schon hochproblematisch, ja, um zu sagen, dann jedenfalls plagiatsmäßig zu kritisieren, wenn sie diese Textstellen nicht entsprechend zitatmäßig belegt. Wenn sie das nicht getan hat, dann ist das nicht korrekt und macht die Dissertation in der Tat zu einem ja eigentlich nicht mehr akzeptablen Ergebnis.
Kurz vor der parlamentarischen Sommerpause gab es mal wieder einen Knall in der deutschen Regierungskoalition. Die Wahl von 3 Verfassungsrichtern wurde abgesagt. Wir bedanken uns beim Staatsrechtler Professor Rupert Scholz.
Bedanke mich meinerseits.